Fahrgäste bekommen in Salzburg Hauptbahnhof ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeift. Das Pfeift. Das Pfeift.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
So, ich wünsche uns alle einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Walli von der Robert-Jung-Bibliothek, wir bei den anderen 101 Mal bisher. Für die, die das erste Mal hier sind, das ist die 102. Montagsrunde hier in der Robert-Jung-Bibliothek. Wir machen das seit 6-7 Jahren. Die Grundidee am Anfang, wiederholt für die von uns, die das erste Mal hier sind, ist, dass wir hier einen Raum bieten wollen, wo man spannende Diskussionen in einer vernünftigen, interessierten und wissensorientierten Form abführen können. Die Grundidee am Anfang war, dass wir um einen runden Tisch gesessen sind. Wir haben es damals begrenzt mit 25 Personen am Anfang. Es haben sich dann doch mehr interessiert und das war dann so ein Trade-off. Soll man es in der Größe begrenzen? Ich glaube, wir sind trotzdem auch weiterhin in der Lage, hier in dieser Runde intensiv zu diskutieren. Das spiegelt sich ja darin wider, dass wir bei uns nicht 2 Stunden Vortrag machen und 5 Minuten Diskussion. Es ist immer höchstens die Hälfte der Zeit aufgewendet für den Vortrag und die andere Hälfte ist dann frei fürs Gespräch. Auch heute wird es so sein, dass wir in einer knappen Dreiviertelstunde ungefähr, vielleicht ein paar Minuten auf oder ab, den Vortrag beenden können und dann zur Diskussion übergehen. Für die haben wir dann mehr als eine Stunde Zeit. Die heutige Veranstaltung ist nicht nur eine Montagsrunde der Robert-Jung-Bibliothek, wir sind hier ein Teil vom Open Mind Festival der AG Kultur. Das Open Mind Festival steht heuer unter dem Thema Kollektive für Individuen und gemeinsam mit der Cornelia Anhaus, die ich entschuldigen möchte, die einen wichtigen Termin hat, haben wir lange überlegt, wie dieses Thema sehr spannend auch auf aktuelle Debatten umsetzbar ist. Dabei sind wir auf die Patsy Lamour-Lalaf gestoßen, die jetzt neben mir sitzt, die ein sehr spannendes Buch publiziert hat, das Beißreflexe heißt. Und dieses Buch sorgt für Diskussionen, zumindest im deutschsprachigen Raum, du korrigierst mir, wenn es drüber hinaus schon schwappt, und greift dabei Schlüsselfragen der Diskussionen im Bereich der queeren Theorie, im Bereich des Feminismus, aber durchaus auch in gesellschaftskritischen Zusammenhängen auf. Wir haben die Patsy gebeten, die Kerninhalte ihres Buches im Zusammenhang zu bringen mit dem Motto des Open Mind Festivals der AG Kultur, Kollektive für Individuen. Ganz kurz zur Patsy Lamour-Lalaf. Die Patsy hat dissertiert zur schwulen Bewegung der 70er Jahre der BRD, ist Organisatorin von wissenschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen und engagiert sich im Archiv und Kuratorium des Schwulen Museums in Berlin. Dort hat sie soeben eine Ausstellung kuratiert, die gerade vor wenigen Tagen eröffnet hat, über den Sexualwissenschaftler Martin Dannecker. Also das ist ganz aktuell. Wer zufällig morgen in Berlin ist, kann sich das dann schon anschauen.
Oder bis Ende Februar.
Sie schließt nicht so schnell. Ja. Gut, darüber hinaus Referent des LGBT-Referats der HU Berlin. Mhm. Also in einer Vielzahl von Funktionen beteiligt am Aktivismus und an der theoretischen Entwicklung des Feldes.
I don't wanna stay at home today. I go to Solidaritätscafé. If you feel like common action, come with me. Former strangers can build a community.
Besucht auch unsere Homepage soli.café.
So viel zur Patsy, die wir damit herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Und ich verschwende jetzt nicht Ihre Zeit, indem ich mehr sage, sondern sie übergibt gleich der Patsy. Bitte.
Ja, dann vielen Dank für die Einladung, für die Organisation und es ist wunderschön, dass so viele Leute heute Abend gekommen sind. Mir gefällt es sehr gut in Salzburg. Ich bin gestern angekommen. Es ist eine sehr leckere Stadt, muss ich sagen. Also vor allem das und auch natürlich wunderschön. Aber das wisst ihr und wissen Sie ja alle. Ich werde euch einfach duzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Falls jemand gesiezt werden möchte, können Sie das ja gleich dann in der Diskussion machen. Dann sitzen wir uns und duzen und machen das so eine kleine Mischung daraus auf jeden Fall. Genau, ich werde heute Abend vor allen Dingen auf Diskussionen um das Buch eingehen. Im ersten Teil des Vortrags werde ich versuchen, so einen kleinen Einblick zu geben, was in dem Buch stattfindet und worum es eigentlich in diesem Buch Beißreflexe geht. Und hoffe, dass ich an den Punkten die meisten Leute mitnehmen kann. Es wird so eine Mischung aus Erzählung und Theorie. Es kann sein, dass es an bestimmten Punkten, weil es doch ein sehr spezielles Thema ist, darum war ich auch sehr überrascht darüber, dass dieses Buch so hohe Wellen geschlagen hat. Aber es gibt dann doch immer einzelne Punkte, an denen man festhalten kann, an denen offensichtlich auch Leute, die eigentlich nichts mit dieser queeren Szene zu tun haben, Anschluss finden oder eigene Erlebnisse damit verknüpfen können. Und ich bitte Sie und euch darum, wenn zwischendurch die Augendeckel mal zufallen sollten, dann darauf zu hoffen, dass es gleich wieder besser wird. Meistens ist es so. Und zumindest in der Diskussion können wir dann die Irritationen, die es vielleicht während des Vortrags gab oder geben sollte, nochmal aufgreifen. Im März 2017 erschien also der Sammelband Beißreflexe, in dem 27 Autoren und Autorinnen zu queerem Aktivismus und seinen Ansätzen schreiben. Beißreflexe beinhaltet kurze Statements, Polemiken und tiefergehende Analysen. In meinem Vortrag werde ich, wie gesagt, auf das eingehen, was in meinen Augen den Schwerpunkt von Beißreflexe darstellt. Danach greife ich Aspekte aus der öffentlichen Auseinandersetzung um das Buch heraus und führe diese dann auf das zurück, worum es in dem Buch Beißreflexe aus meiner Perspektive eigentlich geht. In meinen Augen ist Beißreflexe, um das vorwegzunehmen, ein Plädoyer für eine kritische Theorie der Sexualität, feministischen Aktivismus und eine Sexualpolitik, die für das Subjekt und das selbstbewusste Anderssein einsteht. Das zentrale Thema des Buches Beißreflexe ist dabei eine Kritik an queerem Aktivismus, der sich als solcher bezeichnet. Er findet sich in queeren Politgruppen zusammen, artikuliert sich als Kollektiv der queeren Bewegung oder einer queeren Community, bildet eine bestimmte Queerszene in den Social Media wie Twitter ab und gestaltet eine queere Theorie und Ansätze des queeren Aktivismus. Der Begriff queer stammt dabei eigentlich aus dem homosexuellen Aktivismus, genauer aus den 1980er, 1990er Jahren des AIDS-Aktivismus in den USA, dem Aktivismus von ACT UP. Doch handelt es sich bei dem Queer, mit dem wir es bei queerem Aktivismus heute zu tun haben, nicht nur um Schwule, Lesben und Transsexuelle, zum Teil bestehen queere Gruppen sogar vornehmlich aus Heterosexuellen. Queer ist also eher ein Anspruch, ein politischer Anspruch. Queerer Aktivismus und ein queerer Ansatz äußern sich in lesbisch-schwulen und queeren Großveranstaltungen und in linken Großveranstaltungen, in Forschungsprojekten und in kleineren Politgruppen. Mit dem Begriff queer soll dabei, darum auch ist sein Anspruch, eine besondere Kritik an Unterdrückung einhergehen, ein besonders kritischer Anspruch wird erhoben, wenn der Begriff queer fällt. Häufig werden Einzelpersonen in diesem queeren Ansatz mit einer besonderen Macht ausgestattet, was von außen häufig relativ bizarr wirkt, sozusagen als Umkehr der Machtverhältnisse dieser Gesellschaft. Entsprechend häufig wird behauptet, es handele sich um Marginalisierte, die sich im queeren Aktivismus äußern würden. Dabei handelt es sich wiederum um eine Zuspitzung des Standpunktdenkens. Politisch soll sich diesem Ansatz nach nur äußern, wer von der jeweiligen Diskriminierung betroffen ist. Also zur Schwulenfeindlichkeit sollen sich nur Schwule äußern beispielsweise. Diese Verzerrung verkennt, womit queer in den 1990er Jahren, also nach der, Teil von queer, der auf die homosexuelle AIDS-Bewegung folgte. In den 1990er Jahren trat queer als Identitätskritik an. Das heißt, dass keine Einzelperson mit Alleinvertretungsanspruch für eine ganze Gruppe sprechen sollte, also beispielsweise im Falle der Frauen- und Lesbenbewegung keine einzelne Frau für alle Frauen sprechen sollte. Auf der anderen Seite hatte diese Identitätspolitik zunächst den Sinn, die Durchsetzung der Politik des Standpunktes durchführen zu können, unter anderem eben in der Lesben- und Frauenbewegung, was dazu führte, dass sich Frauen öffentlich artikulieren konnten, sich Gehör verschaffen konnten, für ihre Rechte einstehen konnten und offensiv auf ihre Differenz innerhalb dieser Gesellschaft bestehen. Eine Identitätspolitik und der Kampf um mehr Selbstbestimmung ist also ohne die Artikulation derer, die von Diskriminierung betroffen sind, überhaupt nicht denkbar. Doch formiert sich heute im queeren Aktivismus eine verzerrte Identitätspolitik, die ich eine Politik des Defizits nenne. Das Vorgehen im Aktivismus ähnelt sich dabei immer wieder, daher zunächst ein paar kurze Beispiele aus dem queeren Aktivismus, die auch in Beißreflexe besprochen werden. Von hinten. Am einfachsten abzulesen ist heute das, was queeren Aktivismus aktuell auszeichnet, online, also auf Mailinglisten, wobei das schon wieder ein bisschen veraltet ist, auf Facebook und auf Twitter. Hier das erste Beispiel. Über viele Jahre war eine Mailingliste für queere Aktivistinnen von großer Bedeutung. Diese Mailingliste trug den Namen Genderliste. 2013 begann eine Userin dieser Mailingliste wütende E-Mails über den Verteiler zu schicken. Darin beschwerte sie sich darüber, dass weiße Queers Dreadlocks tragen und dass dies rassistisch sei. Daraus entstand eine regelrechte Mailflut, die nicht mehr aufhörte. Während dieser Mailflut schickte eine andere Teilnehmerin, davon unabhängig, eine Mail über diese Genderliste, in der sie auf eine Tagung hinwies, in der es um Antiziganismus gehen sollte. Die Dreadlocks-Kritikerin wiederum reagierte darauf wutentbrannt in Großbuchstaben, dass dies rassistisch sei, denn das Wort Antiziganismus sei an und für sich krasse rassistische Gewalt, da das Wort Zigan darin vorkommt. Und veröffentlichte die Postadresse der Listenteilnehmerin, die die Ankündigung über die Liste schickte, mit der Aufforderung, dass man da mal vorbeigehen und etwas unternehmen müsse, weil die so eine krasse Rassistin sei. Eine andere Person wies dann darauf hin, dass das Veröffentlichen von Adressen nicht in Ordnung sei, und dann ging der Shitstorm erst richtig los. Zeitgleich wurden nämlich die queeren Hochschultage in Berlin organisiert. Ich hoffe, das ist jetzt noch nicht zu verwirren mit diesen Einzelveranstaltungen. Und der Shitstorm schwappte, wie das dann oft so ist, ohne direkten inhaltlichen Zusammenhang über Facebook auf die queeren Hochschultage an der Humboldt-Universität zu Berlin über. Dort wiederum rief ein Facebook-User dazu auf, etwas friedfertiger miteinander umzugehen, also sich nicht gegenseitig der Gewalt zu bezichtigen, während man eigentlich nur diskutiert, und nicht die Postadresse der anderen zu veröffentlichen. Und das wurde als krasse rassistische Gewalt entlarvt sozusagen. Aus dem Internet heraus trat vor allen Dingen diese eine Aktivistin der Genderliste und organisierte eine Podiumsdiskussion bei den Hochschultagen mit sich selbst auf dem Podium und sonst niemanden. Sie rief dort Weissagungen aus, lässt sich auch alles noch nachvollziehen online. Sie rief dort Weissagungen aus, etwa: Ich werde oft gefragt, dürfen weiße Dreadlocks und Tunnelohrringe tragen? Ich muss euch sagen, nein, Weiße dürfen keine Dreadlocks und Tunnelohrringe tragen. Es formierten sich Arbeitsgruppen während dieser Veranstaltung, die sich als politisch verstandenen Fragen widmeten, etwa ob es rassistisch sei, sich tätowieren zu lassen oder Tuchware im Haar zu tragen. Und ich kann auch dazu sagen, ja, es ist rassistisch, das zu tun. Die queeren Hochschultage sollten unterbunden werden mit der Begründung, dass dort keine People of Color geladen seien. Allerdings waren bei den queeren Hochschultagen People of Color, also nicht weiße Personen, tatsächlich geladen. Diese wiederum wurden dann angeschrieben von queeren Aktivistinnen und dazu aufgefordert, nicht an der Veranstaltungsreihe teilzunehmen, da sie sonst whitewashed, also weiß gewaschen seien, wenn sie in dieser weißen Veranstaltungsreihe teilnehmen würden, die eigentlich gar nicht so weiß war, also self-fulfilling prophecy sozusagen. Die Künstlerinnen der eigentlich geplanten Abschlussparty wurden ebenfalls bedrängt, und die Party wurde am Ende aufgrund von gewalttätigen Drohungen tatsächlich abgesagt. Ein zweites knappes Beispiel, jetzt wird es etwas kürzer, ich wollte erstmal so einen Eindruck vermitteln. Bei einer Buchvorstellung namens Trans-X-ing von der damaligen Professorin Lan Hornscheid in Berlin. Hierzu wurde die Künstlerin Hedy Moore eingeladen, um dann direkt wieder ausgeladen zu werden, da ihr Nachname Moore rassistisch sei. Sie sollte nur auftreten dürfen, auch das ist alles dokumentiert, sofern sie sich von ihrem als rassistisch empfundenen und daher verletzenden Nachnamen trennen würde. Hedy sagte glücklicherweise ab. Der alternative CSD in Berlin, eine Großveranstaltung also, wurde ebenfalls abgesagt. Der Grund war, dass die Plenumsstrukturen des Organisationsteams zu weiß gewesen seien, es eine weiße Macht dort gebe, die nicht reflektiert worden sei. Die Teilnehmer der Orga-Pläne wurden dazu aufgefordert, ihre Dreadlocks abzuschneiden, was tatsächlich einige taten. Die, die das verrückt fanden, kamen nie wieder und konnten entsprechend an den Diskussionen nicht teilnehmen. Insgesamt wurden die Diskussionen unterbunden. Der alternative CSD, den ich eigentlich für eine wichtige Veranstaltung in Berlin erachte, fand mehrmals nicht statt. Auch dieses Jahr fand er wieder nicht statt vor diesem Hintergrund. Und schließlich in der Berliner Kneipe Kaffeetisch, eine sehr nette Kneipe eigentlich, werden regelmäßig thematisch Büchereien zum Lesen mit einem bestimmten Thema zur Verfügung gestellt. Darunter war bei einer Reihe von das Buch von Erich Kästner mit dem Titel Konferenz der Tiere, ein Buch, das sich gegen Autoritarismus und Faschismus richtet. In diesem Buch aber kommt das N-Wort vor, was die queere Aktivistin von der Genderliste wiederum, also es ist wieder die gleiche Person, besonders in Aufruhr brachte. Die Kneipe knickte tatsächlich ein, weil ein Shitstorm auf Facebook und auf Twitter stattfand und sie zensierten dieses Buch von Erich Kästner, das sich, um es nochmal zu betonen, gegen Autoritarismus und Faschismus richtet und was auch in diesem Fall eben nicht ohne diesen Facebook-Shitstorm denkbar ist. Sie nahmen also das Kästner-Buch aus dem Programm. Es sollte nicht gelesen werden wegen eines falschen, angeblich falschen Wortes. Solche Wege gehen viele der sogenannten Shitstorms, die von queeren Aktivistinnen durchgeführt werden. Die Vorwürfe von queeren Aktivistinnen dürfen dann nicht hinterfragt werden. Die Gesellschaftskritik im queeren Ansatz ist dabei betont identitär. Wer Kritik daran übt, also verletzt dabei gleichzeitig angeblich Marginalisierte. Also wer Kritik an diesem rigiden Vorgehen übt, übt nicht nur Kritik an dem Vorgehen, sondern dem queeren Aktivismus gemäß ist er gegen die Marginalisierten und damit rassistisch, transfeindlich, diskriminierend. Und wer als diskriminierend gilt, wird zur persona non grata. Dabei ist es ganz gleich, ob diese Person tatsächlich gewalttätig wurde oder ob ihr Gewalt unterstellt wird, etwa weil sie eine falsche Frisur trägt. Das mag sich wiederum zugespitzt anhören, doch finden solche Vorgänge nicht nur in kleinen Politgruppen statt, man könnte also sagen, die in Berlin spinnen ja alle, es findet auch nicht nur in Berlin statt, sondern ebenso in größeren, auch internationalen Forschungszusammenhängen, in der Organisation von Veranstaltungsreihe und bei Bewerbungsverfahren, insbesondere im Bereich von queeren Institutionen. Hierbei wird einer Politik des Gerüchts gefolgt, mit der man eine Person verächtlich machen kann, ohne genauer begründen zu müssen, weshalb eigentlich. Als Argument kann dann ausreichen, dass diese Person problematisch oder schwierig sei. Nachfragen sind unerwünscht. Das Umfeld der problematischen persona non grata wird sich mitunter von ihr distanzieren. Sie wird berufliche und auch soziale Konsequenzen erleiden, sofern sie sich weiterhin gegen Diskriminierung einsetzen und im lesbisch-schwulen oder queeren Bereich tätig sein möchte. Und das ist das Bemerkenswerte an der Sache in meinen Augen, dass ich dieser Aktivismus nämlich gegen Leute richtet, die eigentlich selbst Aktivistinnen sind, die sich ja gegen Diskriminierung einsetzen wollen. Ein großes Problem stellt dabei dar, dass in den meisten Fällen auf diejenigen auch noch eingegangen wird, die autoritär ein Buch, Frisuren oder auch das Verteilen von Kondomen auf queeren Partys verbieten lassen wollen. Die Mehrheit der politisch Engagierten findet das falsch, wie man immer wieder merkt, etwa jemanden als Rassisten zu bezeichnen, weil er dazu aufruft, sich weniger beleidigend miteinander zu unterhalten. Und dennoch wird in der Regel jenen Recht gegeben, die derart rigide vorgehen. In meinen Augen aus Angst davor, politisch falsch dazustehen, zu persona non grata zu werden. Und diese Angst ist, wie man immer und immer wieder sieht, nicht unberechtigt. Dabei hat unter anderem die Diskussion um das Buch Beißreflexe zumindest stellenweise dafür gesorgt, dass sich politisch Aktive und Intellektuelle offener gegen vermeintlich politische Intervention zur Wehr setzen und ihnen nicht durch Schweigen Recht geben. Zugleich geht es in der Kritik in Beißreflexe, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, nicht allein um die Aggression, denn Aggression ist für Aktivismus, der etwas will, für die Diskussion und für Kritik notwendig. Die Beiträge in Beißreflexe werfen darüber hinaus einen Blick auf den Inhalt und die Ansätze von queerem Aktivismus. Die Frage lautet also nicht, ob aggressiver Aktivismus schlecht sei, sondern welche Inhalte er aggressiv zu transportieren sucht. Im aktuellen queeren Aktivismus wird ein wichtiger und grundlegender Ansatz, wie schon erwähnt, der Identitätspolitik verzerrt. Hinzu kommt, dass es sich um eine Artikulation des Politischen handelt, die sich am Defizit orientiert. Nicht mehr Feindseligkeit, Hass und Unterdrückung werden bekämpft und deren Gründe kritisiert. Im Mittelpunkt dieser Politik steht die Verletzung und das sogenannte Triggern, also das Retraumatisieren, die auf jeden Bereich des Alltags ausgeweitet werden kann. Statt Empathie, mit der man eine Verletzung wahrnimmt und das Gegenüber ernst nimmt, kommt es zu einer Politisierung der Kränkung, die weder den Gekränkten noch dem politischen Anliegen hilft. Der Wunsch nach einer besseren Gesellschaft, nach einem Ende des Unrechts, gerät in so einem Ansatz in den Hintergrund. Privilegien sollen dabei nicht abgeschafft werden, damit es allen gut geht, sondern damit es den Privilegierten schlechter geht. Und das ist für mich im Ansatz und in der Idee ein sehr grober und großer Unterschied. Dieser Ansatz, der das Emotionale der Vertreterin einer bestimmten Position in den Mittelpunkt rückt, immunisiert sich damit gegen jede Kritik. Diese Kritik an einem solchen Ansatz kann dann nämlich nur rassistisch, transfeindlich, unsolidarisch oder anderweitig diskriminierend sein. So gelten vielen queeren Aktivistinnen auch die Beiträge in Beißreflexe nicht als diskussionswürdig, sondern als anschlussfähig für Rechte, als selber rechtsradikal oder AfD, hier würde man vielleicht FPÖ sagen, als unsolidarisch und müssen daher nicht mehr weiter beachtet werden. In dieser Weise wird mit aktueller Kritik an queerem Aktivismus verfahren, aber auch mit Ansätzen und Theorien, die sich Gesellschaftskritik und Emanzipation verschrieben haben, aber nicht in das neue postmoderne und poststrukturalistische Denkmuster passen. Der Privilegienansatz wird dabei verteidigt, als sei er ein Geschenk des Himmels, und so darf ihm auch keine Kritik angetan werden. So formiert sich unter Aktivistinnen und auch auf akademischer Ebene ein Poststrukturalismus in Verteidigungshaltung, der auf Kritik nur noch mit Beleidigtsein reagiert. Entsprechend wird eine Gesellschaftskritik, um jetzt konkreter zu werden, wie sie in der Schwulenbewegung oder der Lesben- und Frauenbewegung in und seit den 70er Jahren formuliert wurde, die Psychoanalyse, kritische Theorie und Marxismus beinhaltete, nicht nur ignoriert, sondern aggressiv abgelehnt. Das ist sicherlich ein Grund für die heftigen Reaktionen auf den Sammelband Beißreflexe, denn darin sind auch sozialpsychologische Betrachtungen enthalten, die nicht mehr en vogue sind, und daher gilt der Sammelband vielen als schlicht psychopathologisierend. Es gibt also auch theoretische Gräben, die kaum überwindbar zu sein scheinen. Wer sich etwa nicht dem Dekonstruktivismus verschreibt, wird zum unerträglich altmodischen Essentialisten. Es gibt also nur entweder oder. Die eigentlich interessante Frage lautet auch diesbezüglich, ob sich diese unterschiedlichen Theoriestränge nicht eigentlich verbinden ließen und wie eine kritische Theorie zu Geschlecht und Sexualität heute zu formulieren wäre. In meinen Augen hat sich die dominante Beschäftigung mit Sexualität und Geschlecht, die sich kritisch nennt, zu weit von der Realität entfernt und damit das Subjekt aus den Augen verloren oder gar sich gegen einen Universalismus gewandt. So etwa mit Begriffen wie Homonormativität und Homonationalismus, die im aktuellen queeren Diskurs eine große Rolle spielen. Was als Kritik an Identität und Unterdrückung formuliert wurde, also als Queer Theory, als queere Theorie, kippte zum Teil und es kam, wie Benedikt Wolf es in Beißreflexe ausführt, dadurch zu einer anti-emanzipativen Wende in der Queer Theory. Nicht mehr die heterosexuelle Normalität oder die Heteronormativität wurde zum Gegenstand der Kritik, sondern vermeintlich privilegierte Schwule und Lesben und die homosexuelle Identität an und für sich sollen heute angegriffen werden. Lisa Daggen prägte dafür den Begriff der Homonormativität, er lehnt sich also an den Begriff der Heteronormativität an und legt den Schwerpunkt auf die Homosexuellen. Mit Homonormativität sollen eigentlich Normen unter Lesben und Schwulen kritisiert werden, aber auch für diese bietet sich eigentlich vielmehr der Begriff der Heteronormativität an, da er den Ursprung richtig benennt. Mit so einem Begriff aber verschiebt sich die Kritik an der Zurichtung hin zu einer Kritik an den Subjekten. Und genau das ist das Anliegen, nicht mehr eine Kritik des heterosexuellen Wahnsinns, der wünschenswert wäre, sondern ein Angriff auf die Homosexuellen. Jaspier K. Poir, so wie Lisa Daggen in der Queer Theory und im queeren Aktivismus sehr anerkannte Theoretikerin, spitzte das nochmal zu mit ihrem Begriff des Homonationalismus. Jaspier Poir geht damit davon aus, dass Homosexuelle mittlerweile derart vom Staat eingemeindet wurden und mit diesem böse Spielchen trieben, dass Lesben und Schwule nicht mehr als queer zu bezeichnen seien. In ihrem Buch, also das bekannteste Buch von ihr, Terrorist Assemblages, führt sie dann weiter aus, dass Lesben und Schwule eben nicht mehr queers sind, sondern die neuen Queers islamistische Terroristen seien, durch deren Anschläge nicht vorrangig etwas zerstört, sondern vor allen Dingen etwas Neues erschaffen würde. So beinhaltet ihr Buch dann auch romantisierende Darstellungen von terroristischen Anschlägen mit umherfliegenden Fleisch- und Metallfetzen, die einen neuen diskursiven Raum erschaffen. Eine Schieflage queerer Ansätze, die sich im queeren Aktivismus in Anwendung finden, betrifft in meinen Augen die Relativierung von Gewalt und die Ablehnung eines universalistischen Anspruchs an Befreiung und Emanzipation. So werden Folter und Hinrichtung von Schwulen in islamischen Ländern mit der alltäglichen Diskriminierung von Lesben und Schwulen in Deutschland gleichgesetzt. Die Vollverschleierung von Frauen gegen ihren Willen wird damit gleichgesetzt, dass Frauen in westlichen Staaten aufgrund von Schönheitsnormen knappe Kleidung tragen. Genitalverstümmelung soll nicht mehr Genitalverstümmelung genannt werden, sondern lieber Genital Cutting, weil sich das nicht so schlimm anhört. Seyran Atesh, die in Berlin eine säkulare, liberale Moschee gegründet hat und sich deshalb nur unter Polizeischutz bewegen kann, weil dort also auch Frauen Imaminnen sein können beispielsweise, wartet bis heute auf feministische oder geschweige denn queerfeministische Solidarität. Ein Universalismus demgegenüber würde bedeuten, sich auch gegen Unterdrückung andernorts einzusetzen und nicht aus einer als Kultursensibilität ausgegebenen Ignoranz, etwa Frauen und Schwulen im Iran, die Solidarität zu verweigern. Nach diesem knappen Einblick in queeren Aktivismus gehe ich im Folgenden auf die öffentliche Diskussion ein und führe sie auf das zurück, was in dem Sammelband Beißreflexe geschrieben steht und in meinen Augen und meinem Anliegen nach damit ausgesagt werden soll. Also um das nochmal zu betonen, ich spreche selbstverständlich für mich und nicht für die 26 anderen Autorinnen, die in dem Buch geschrieben haben. Und wir sind nicht alle auf Linie gebracht worden vorher sozusagen. Zum politischen Gehalt des Sammelbandes Beißreflexe äußerte sich der Soziologe Mike Laufenberg mehrfach, unter anderem in seinem Artikel in dem Magazin Siegessäule, das ich hervorhebe, weil es ein auflagenstarkes Magazin ist und entsprechend viel gelesen wird. Darin schreibt Mike Laufenberg folgende Kritik: Wird die queere Community zum Beispiel wie im Band Beißreflexe als eine Horde autoritärer Antisemitinnen dargestellt, deren liebste politische Praxis darin besteht, weißen Cis-Schwulen und Lesben das Leben schwer zu machen, scheint es nur folgerichtig zu sein, mit ihr und allem, was sie ausmacht, Schluss machen zu wollen. Laufenberg konstruiert hier eine Art Beißreflexe-Kollektiv oder eine Beißreflexe-Gruppe, die in einem Chor dasselbe geäußert hätte. Eine Behauptung, die immer wieder getroffen wird, bis hin zu Verschwörungsgedanken um die Beißreflexe-Clique, die irgendwie im Geheimen irgendetwas tut. Ich kann Entwarnung geben, diese Beißreflexe-Clique gibt es nicht. Außerdem lässt sich festhalten, dass in Beißreflexe keine Absage an Emanzipation zu finden ist. Ganz im Gegenteil, die Vehemenz, die in einigen der Artikel spürbar ist, ist ja gerade gespeist von dem Drängen nach einer wirklich emanzipatorischen Gesellschaftskritik. Aber ich möchte auch an dieser Stelle mich immanent der Kritik widmen und der Idee widmen, die in Laufenbergs Aussage geäußert wird, wenngleich seine Behauptungen an dem Buch eigentlich vorbeigehen. Er geht, wie viele andere auch, von zwei Seiten aus, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, also von zwei Lagern. Jene, die auf der einen Seite die als Unterdrückte und deren Alliierte gegen Unterdrückung kämpfen und ihre Wut und Verletzung durch queeren Aktivismus zum Ausdruck bringen, und auf der anderen Seite ihnen gegenüber diejenigen, die in Beißreflexe geschrieben haben und Anhänger des Buches sind und die angeblich gegen jede Form von Identitätspolitik kämpfen und fordern, dass die Unterdrückten endlich ruhig zu sein haben. In meinen Augen geht es aber nicht darum, ob Identitätspolitik jetzt schlecht sei oder gut sei. Das Einzige, was mit solch einer Frage erreicht werden kann, ist diese unnötige Form von Lagerdenken und Stimmungmache. Die moralische Frage, die für mich wichtig ist, lautet, welche Form von Identitätspolitik mit welchen Inhalten wie zu bewerten ist. In Beißreflexe wird nicht jede Form von Identitätspolitik abgelehnt. Ganz deutlich aber werden bestimmte Formen queerer Identitätspolitik kritisiert. Und auf eine kritische Wendung von Identitätspolitik werde ich später nochmal zu sprechen kommen. Zunächst wende ich mich dem anderen Punkt zu, dem sich Mike Laufenberg hier nähert oder den er kritisiert, und zwar die Betrachtung von Community in Beißreflex. Er hat an einer anderen Stelle genau das Gegenteil behauptet, aber ich werde mich an dem Zitat orientieren. Beißreflexe wird bezüglich der Community Widersprüchliches nachgesagt, nämlich einerseits würde das ganze Buch die Community ablehnen, mit ihr Schluss machen wollen, auf der anderen Seite aber wolle Beißreflexe, dass sich alle in die Community einreihen müssten. Auch hier wäre es in meinen Augen vor allen Dingen sinnvoll, tatsächlich das Buch zu lesen und davon ausgehend zu argumentieren, aber ich möchte mich trotzdem diesen beiden Punkten widmen und auf die Rolle oder die Funktion von Kollektiven und Community eingehen. In einem Kollektiv, gerade wenn es als politisch verstanden wird, kann die Moral eine derart große Geltung für die Mitglieder der Community oder des Kollektivs erlangen, dass ihre Regeln, gerne mit einer Theorie unterfüttert, zur Ideologie geraten. Diese Ideologien halten Kollektive zusammen, sie werden dann zu Glaubenssätzen, die sich mit der eigenen Identität der Mitglieder verknüpft haben. Kritisiert man nun einen der Glaubenssätze der Gemeinschaft, greift man damit die zu ihr gehörigen Personen ebenfalls an. Entsprechend werden diejenigen, die die Glaubenssätze hinterfragen, zur Gefahr. Besonders aggressiv reagiert das Kollektiv auf Angriffe von innen, also von Mitgliedern der eigenen Community. Die Kritik von innen wird zumeist damit begegnet, dass die Kritiker zu Feinden stilisiert werden, die eigentlich noch schlimmer sind als die Bösen da draußen. Darüber hinaus sind die Feinde im Innern natürlich leichter zu erreichen und eignen sich allein dadurch besser zur Vertreibung jeder Kritik an den Glaubenssätzen und am Kollektiv. Gegenüber der regressiven Sehnsucht nach einem großen, heilbringenden Kollektiv, das für uns alle Konflikte löst, existieren auch Kollektive und Communities und Aspekte davon, die den Subjekten einen darüber hinausgehenden Gewinn bringen, der auch sinnvoll ist. Die Vorstellung, etwa in einer Community, in einem solchen Kollektiv Geborgenheit zu erlangen, ist einer realen Erfahrung entnommen. Die queere Community ist ein real gewordener Ort, in dem man sich mit anderen Homo-, Bi- und Transsexuellen treffen kann, Schutz vor Diskriminierung findet und die Angst vor Ausschluss spürbar sinkt gegenüber dem Rest der heterosexuellen Gesellschaft. Für andere wiederum ist so eine kleine Politgruppe, in der sie sich organisieren, zu einem solchen Kollektiv geworden, in dem sie sich bilden, diskutieren, kritisch reflektieren und gegenseitig zum Denken anregen. Ohne solche Konstellationen von Gruppen, Aktionen, gemeinsame Diskussionen und Anregungen zum kritischen Denken innerhalb eines Kollektivs ist gesellschaftlicher Fortschritt nur schwerlich zu denken. Die Vorstellung aber, man müsse sich dauerhaft in solche Bündnisse begeben und darin leben, nur noch im Kollektiv tätig sein, dabei möglichst wenig sprechen und möglichst viel gemeinschaftlich tun, verkennt die Bedeutung der individuellen Reflexion, übergeht das Subjekt und dessen Bedürfnis nach Autonomie. Die Loslösung vom Kollektiv außerdem und der damit einhergehende Abschied von seinen Glaubenssätzen kann eine Reflexion dieser kollektiven Vorgänge zur Folge haben, für die ich unbedingt plädieren würde oder plädiere. Auf der anderen Seite wird im Sammelband Beißreflexe, wie gesagt, auf der einen Seite vorgeworfen, die Community zerstören zu wollen, andererseits Nestwärme in der Community zu fordern und damit Diskussionen unterbinden zu wollen. Aber auch, um auf den zweiten Punkt einzugehen, auch Nestwärme in der sogenannten Community halte ich für unnötig, sofern es nur darum geht, Widersprüche zu harmonisieren. Das Argument, dass wir uns den wahren Feinden da draußen irgendwo widmen sollen, statt uns gegenseitig zu kritisieren, lässt in meinen Augen auf falsche Vorstellungen von dieser Feindschaft und auch von Unterdrückung insgesamt schließen. Das bedeutet nicht, mit einer Community Schluss machen zu wollen. Eine offene Beziehung würde aber auch in diesem Fall, um bei dem Bild zu bleiben, dem Verhältnis zu sich und zur Gemeinschaft sehr gut tun. Den Rechten spielt man, um dieses Argument ebenfalls aufzugreifen, mit einem Streit in der sogenannten Community nicht in die Hände. Das ist ein Vorwurf, der unter anderem von Judith Butler und Sabine Haag, zwei sehr bekannte Gender-Theoretikerinnen, die sich in Bezug auf Beißreflexe zu Wort meldeten, geäußert wurde. Sie sagten diesbezüglich oder schrieben diesbezüglich in der Zeit: Eigentlich haben wir keine Zeit für solche Scheingefechte und die Simulation von Kritik. Man müsse sich also den wahren Feinden da draußen widmen, die Rechten profitierten von unseren Streitereien. Mit diesem Argument aber müsste man das Publizieren an sich sein lassen. Schließlich werden auch jene Bücher, übrigens auch Beißreflexe, von Rechten angeführt, die sie für besonders durchgeknallt, Gender-Gaga oder Ähnliches halten. Die Befindlichkeiten dieser Reaktionären dürfen nicht zum eigenen Maßstab werden. Jakob Heiner bezeichnet dieses Vorgehen von Butler und Haag in seinem Artikel entsprechend als Versuch einer Kontrolle des Diskurses. Er schrieb, ein längeres Zitat, gerade wenn Butler und Haag Solidarität einfordern, hat es den schalen Beigeschmack des Ordnungsrufs, mit dem Ruhe im Karton gefordert wird. Die Fokussierung auf das Wer und Wie der Rede vernachlässigt, was auch von Bedeutung wäre, das Was und Wozu. Eine Kritik, die aufs Ganze zielt und das Besondere nicht aufgibt, wird sich schwerlich in der Welt der verwalteten Sprache einrichten können. Das ist aber eben keine Parteinahme für sprachliche Enthemmung, sondern für den intellektuellen Streit, der darum weiß, dass die Verdrängung des Konflikts das Übel anzieht, das sie zu meiden versucht. Und jetzt für mich in Bezug auf Butler und Haag der wichtigste Satz, dass man sich gerade jetzt wegen Trump zum Beispiel mit Kritik zurückhalten solle, dürfte weder ein guter Ratschlag noch auf lange Sicht erfolgsversprechend sein. Man könnte auf Kritikpunkte aus den sehr unterschiedlichen Artikeln von 27 Autorinnen in Beißreflexe eingehen, darauf, welche sexualpolitischen und queeraktivistischen Vorstellungen darin vermittelt werden, welche Perspektiven eröffnet werden. Jedoch wird auch bei Butler und Haag die Kritik an queerem Aktivismus schlicht gleichgesetzt mit jener der AfD, mit Pegida oder bei Butler mit Donald Trump. So bezeichnet dann auch Katrin Köpper den Querverlag als Sprachrohr einer entsolidarisierenden Polemik von rechts, ohne darauf einzugehen, weshalb das so sein soll. Der zentrale Vorwurf lautet dabei, man mache sich anschlussfähig für Rechtspopulisten. Dem wiederum kann man entgegnen, dass das faktisch nicht der Fall ist. Rechte und Faschisten benutzen Weißreflexe nicht für ihre Argumentation. Diejenigen Rechten und Faschos, die bisher auf Weißreflexe eingegangen sind, haben auch darüber als Gendergaga gesprochen und nach dem Motto, jetzt diskutieren die Verrückten untereinander, aber das hat für Rechte keinen Anklang. Dafür sind die Beiträge des Buches, wie gesagt, zu Gendergaga, zu links, zu queer und zu sehr an Emanzipation interessiert. Dieses als falsch geprüfte Argument könnte man also getrost fallen lassen und sich stattdessen den Kritikpunkten in Beißreflexe widmen, die nicht aus einer rechten Ecke stammen. Das Lagerdenken scheint jedoch wichtiger zu sein. Für eine kritische Auseinandersetzung aber reicht es nicht aus, alles, was einem nicht passt, als rechts zu bezeichnen. Und doch ist die angebliche Anschlussfähigkeit für rechts das beliebteste, wenngleich auch schlechteste Argument von Professorinnen bis hin zu Aktivistinnen. Interessanter wäre es ja zu begründen, weshalb ein Buch abgelehnt wird und nicht gelesen werden darf oder, wie es einige gefordert haben, verbrannt werden muss. Bei einem Sammelband wie Beißreflexe wäre es außerdem notwendig, benennen zu können, von welchem Text von diesen 27 Texten man eigentlich spricht. In der öffentlichen Debatte kristallisierten sich zwei Bereiche heraus, um die es geht. Einerseits die Polemik des Sammelbandes, die Frage des Streits in der Community oder, wie Butler und Hages ausdrücken, die Grammatik der Härte, der Trumpism in der Diskussion. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, die Frage von queerer Politik, von Feminismus und Identitätspolitik. Habe ich noch kurz Zeit zum Sprechen oder bin ich schon darüber hinaus? Das sind jetzt die beiden Dinge, denen ich mich im Rest des Vortrags widmen werde und hoffe, dass ich in der Zeit einigermaßen bleibe. Oh, da hat sich was verschoben. Es sollte als hier erstes Polemik und zweitens queerer Aktivismus sollte hier stehen. Zunächst widme ich mich der ersten Frage, die immer wieder angeführt wird, nämlich Beißreflexe sei zu polemisch. Dabei wird weder belegt, wo sich diese Polemik finde, noch wird begründet, was denn so schlimm an Polemik sei als Stilmittel. Gefordert wird im Gegenzug, auch bei Butler und Haag, eine solidarische Kritik, wobei auch hier schwierig ist herauszufinden, was eine solidarische Kritik sein soll. Ist es womöglich eine nett verpackte Kritik? Dann wäre es bemerkenswert, dass diese Forderung nach einer Harmonisierung von Widersprüchen von queeren Aktivistinnen kommt, die andererseits aggressive Spaltungen und personenbezogene Angriffe befürworten und auch noch als Protest der marginalisierten Adeln. Hinzu kommt, dass Kritik, und das ist für mich der wichtigere Punkt, dass Kritik verunsichern und irritieren muss, denn sie stellt und bringt die eigene Position in Bewegung. Oder dient der Begriff solidarische Kritik vor allem dazu, eine Kritik als eine zu bezeichnen, die nicht geäußert werden darf? Dann fehlt es wiederum an einer guten Begründung, die ein undefinierter Begriff wie solidarische Kritik einfach nicht bietet. Oder sie ist eine Kritik, die das, was sie kritisiert, zugleich in Schutz nimmt, etwas Positives von dem Kritisierten hervorhebt. Dass eine Kritik dann wiederum den kritisierten Gegenstand in Schutz nehmen muss, um eine gute Kritik zu sein, halte ich für falsch als Voraussetzung, dass sie ihren Gegenstand dann womöglich aus lauter Gutmütigkeit verfehlen würde. Ein anderer Begriff, den ich da treffender finde, ist der der immanenten Kritik. Das bedeutet nicht eine Haltung, also eine immanente Kritik bedeutet nicht eine Haltung, die sich in einer These äußert, teilen zu müssen, um dann eine gute Kritik zu sein. Eine immanente Kritik, wie ich sie verstehe, versucht den Gegenstand, den sie kritisiert und das Ziel, auf das sie hinaus möchte, zu verstehen und aus der eigenen Argumentation heraus zu kritisieren. Und diese immanente Kritik ist in mehreren Artikeln in dem Sammelband Beißreflexe in meinen Augen zu finden. Nur ein Teil der Artikel in Beißreflexe wiederum beinhaltet Polemik als Stilmittel. Und auch dort sind nur Teile der jeweiligen Artikel polemisch verfasst. Aber auch an dieser Stelle des Vortrags möchte ich nicht im gegenseitigen Agieren verharren, das würde bedeuten, den Gedanken des Gegenübers abzutun, weil er keine Belege anführt, da man sich jetzt keinen Beispielen also widmen kann, wo diese nicht angeführt werden, wo also Polemik in dem Buch zu finden sein soll, widme ich mich zumindest kurz der Polemik als Stilmittel selbst. Eine einheitliche Definition von Polemik lässt sich nicht ausfindig machen, interessanterweise. Im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft sind Polemik, aggressiv formulierte Texte oder Textteile, eine argumentierende Kritik am Gegner in einem Streit, ein Typ der Argumentation und keine Gattungsbezeichnung und als Besonderheit, Zitat, um eine wissenschaftliche Definition und um eine Abgrenzung polemischer Genres voneinander scheint man sich kaum bemüht zu haben. Heinz Blavius schreibt 1981, es gibt also darum so diese vereinzelten Texte, es gibt nur sehr wenige Artikel, die sich mit der Polemik an und für sich beschäftigen. Heinz Blavius schreibt 1981 in die Kunst der Polemik dazu, sie, also die Polemik, bedarf keiner besonderen Form, weil sie primär eine Methode bezeichnet, eine Verhaltensweise in der geistigen Auseinandersetzung. Und jetzt der für mich wichtigere Punkt, er schreibt, die Polemik dient der Wahrheitsfindung in philosophischen, politischen, wissenschaftlichen Fragen. Er versteht Polemik als eine Form der Kommunikation und schreibt, mit ihrer Hilfe werden unterschiedliche oder auch gegensätzliche Meinungen ausgetauscht. Ohne dem Verzicht auf Subjektivität das Wort reden zu wollen, muss sich in der Polemik die Anstrengung primär auf die Sache richten. Damit unterscheidet er zwischen Polemik und Schmähschrift oder Hetzschrift. Und die Differenz zwischen Polemik und Schmähschrift wäre, dass im einen Fall um eine Sache gestritten wird und dem anderen eine Person vorgeführt, beleidigt und angegriffen werden soll. Und schließlich Peter von Matt, der nochmal darauf hinweist, dass Polemos in Polemik Krieg bedeutet und er in seiner Analyse zu Polemik daher von literarischer Gewalt schreibt und dieser Krieg und diese Gewalt in seinen Augen eben nur und dort aber eben berechtigt ist, und zwar in der Literatur und in der Diskussion ein zulässiges Mittel von sozusagen literarischer Gewalt darstellt. Kaum eine gesellschaftskritische Schrift kommt darüber hinaus ohne Polemik aus. Im Fall von queerem Aktivismus reicht, wie man am Anfang auch schon gemerkt hat, am Anfang des Vortrags, im Fall von queerem Aktivismus reicht häufig schon aus, Vorgänge ganz konkret zu beschreiben, um den Eindruck zu erwecken, polemisch zu schildern. Der Ruf nach Sachlichkeit meint dann auch, nicht zu konkret zu werden. Ich denke allerdings, dass die Kritik am konkreten Gegenstand, wo es ihn gibt, wie beim queeren Aktivismus, sich nicht der Bequemlichkeit halber in ein diffuses Allgemeines verlieren sollte. Die Einschätzung der Polemik oder des Zänkischen entsteht auch dadurch, dass ein Ansatz nicht bloß beschrieben, sondern kritisiert und mitunter auch abgelehnt wird. Darüber hinaus äußert sich in der Polemik, was für mich der wichtige Punkt an der Polemik ist, dass ich mit dem Gegenstand, über den ich polemisch schreibe, nicht objektiv schreibe, sondern affektiv mit diesem Gegenstand verbunden bin, dass ich etwas will, was über die Kritik, über den Gegenstand hinausgeht. In der polemischen Kritik sehe ich daher die Möglichkeit, auf Veränderung hinzuzielen. Kritik, wie gesagt, verunsichert, irritiert und stellt bislang als Sicherheit geltende Ideen in Frage. Eine harsche Kritik vermag das, manchmal womöglich sogar umso mehr. So geht es also eigentlich nicht darum, dass sich jemand polemisch geäußert hat, sondern es sollte im Mittelpunkt stehen, was geäußert wird, egal ob polemisch oder nicht. An dieser Stelle möchte ich dann wiederum zu dem zweiten Punkt kommen, der in der öffentlichen Diskussion immer wieder eher in den Hintergrund gerückt ist. Und zwar den Inhalt des Sammelbandes Beißreflex und die Kritik an einer spezifischen Form von queerer Identitätspolitik. Zentraler Bestandteil dieser kritisierten Form von Identitätspolitik ist der Privilegienansatz, darum hier der im queeren Aktivismus bekannte Ausruf Check Your Privilege. Dieser Privilegienansatz wird im queeren Aktivismus vielfach angewandt und das geht jetzt über kleine Politgruppen hinaus, wird in lesbisch-schwulen, queeren, pädagogischen Organisationen sehr oft angewandt und ist dort sehr in Mode, zumindest in Deutschland. In einem offenen Brief, um auf die aktivistische Ebene wieder zurückzugehen, in einem offenen Brief, der gerade Furore machte in den letzten Monaten an die größte Schwulendisco in Berlin, lautete eine Forderung etwa, dass weiße DJs keine Lieder mehr von Beyoncé spielen dürften, weil das rassistisch sei. Dieser Ansatz aber wird, wie gesagt, nicht mehr nur in Berlin und in kleinen Gruppen angewendet, sondern findet in unzähligen Methoden in Bildungseinrichtungen Anklang, die glauben, damit für soziale Gerechtigkeit anzustehen. Hintergrund dieser Aussage, dass es also auch öffentlich in einem offenen Brief verhandelt wird und dann tatsächlich auch darüber diskutiert wird, inwiefern das rassistisch ist oder nicht und ob man weißen DJs quasi einen Leitfaden gibt, welche Lieder sie auflegen dürfen und welche nicht, hängt mit dieser damit zusammen, dass dieser Privilegienansatz derart in Mode ist und er auf eine aktivistische Wendung des Privilegienansatzes zurückgeht. Was bedeutet das? Weiße, so die Grundannahme, sind in dieser Gesellschaft privilegiert, da sie keinen Rassismus erfahren haben. Das bedeutet im aktuellen queeren Aktivismus, was ja bisher noch stimmt, also diese Aussage, dann wird es überspitzt wiederum in meinen Augen an der folgenden Stelle, dass im aktuellen queeren Aktivismus daraus gemacht wird, dass Weiße keine Aussagen über Rassismus zu treffen haben, bis hin dazu, dass sie keine antirassistische Politik machen dürfen, da es rassistisch ist, wenn sie sich antirassistisch engagieren oder sogar das Wort Antirassismus aussprechen. Hier geschieht etwas Bezeichnendes wiederum für Kollektive, worauf ich schon mehrfach hingewiesen habe, nämlich dass diejenigen, die einem politisch eigentlich nahestehen, also diejenigen, die sich gegen Unterdrückung einsetzen, als die wahren Feinde behandelt werden. Diese Form von Privilegienaktivismus kreist aktuell um eine sogenannte Kritik an kultureller Aneignung. Diese Kritik an kultureller Aneignung wird als Machtanalyse vorgestellt und bedeutet im Grunde, wenn man es runterbricht, dass unterschiedliche voneinander getrennte Kulturen unterschiedliche voneinander getrennte Kulturtechniken ausgebildet haben, was ja historisch auch richtig ist. Ebenso, dass diese von westlichen weißen Kulturen geklaut und ausgebeutet und unterdrückt wurden, was eine Tatsache der Geschichte des Kolonialismus ist. Im aktuellen queeren Ansatz wiederum findet jetzt wieder eine Verzerrung dieser Kritik an kultureller Aneignung statt, denn Modeaccessoires, Tanzformen, Frisuren, Begriffe, die man ausspricht, werden als kulturelles Gut dargestellt, die von niemand anderem genutzt werden dürfen als von Mitgliedern der betreffenden Kultur, was auf unsere Gesellschaft in der Form nicht mehr anwendbar ist. So werden Kreolenohrringe, Dreadlocks, Tattoos, bestimmte Muster auf Kleidung, Irokesenschnitt, die Worte, das Aussprechen der Worte Haram oder Halal, Kopftücher, Voguing, und alles, was man sich so ausdenken kann, zu Kulturgütern, die davor bewahrt werden müssen, von Weißen ausgenutzt, also gebraucht oder getragen zu werden. Ein Problem dieses Ansatzes, der Dreadlock-Träger als Rassisten bezeichnet, ist in meinen Augen die horrende Relativierung von rassistischer Gewalt, da diese mit dem Tragen einer Frisur gleichgesetzt wird. Dieser Ansatz verkennt, wie sich die entsprechenden Kulturen bis heute verändert haben und dass ein Fortschritt auch im mitunter nicht bewusst stattfindenden Austausch von Kulturtechniken gelegen hat. Mit dieser Kritik an kultureller Aneignung zielt man an Fremdenfeindlichkeit, an Rassismus und am Hass auf das andere vorbei, die mit solchen Ansätzen nicht bekämpft werden. Wenngleich es natürlich, und das ist der Gewinn aus so einem Aktivismus, es eine situative Erleichterung verschafft, wenn man einen Feind in den eigenen Reihen gefunden hat, ist demgegenüber dem Rassismus mit der Vorstellung eben nichts abgerungen, dass getrennte Völker gefälligst auch identitär getrennt bleiben sollen. Kaum jemand kann dabei zufriedenstellend beantworten, was mit dem Wort Privileg in diesem Ansatz eigentlich genau gemeint ist. Immanent, würde ich sagen, lautet die entscheidende Frage, was mit dem Privilegienbegriff und den aus ihm abgeleiteten Fragestellungen gefordert wird und was man damit erreichen möchte. Sich dann zu fragen, inwiefern man im Gegensatz zu einer anderen Person privilegiert ist, kann zu einer Reflexion darüber führen, was es demgegenüber bedeutet, diskriminiert zu sein, was eine sinnvolle Sache ist, für eine Reflexion gerade, wenn man sich politisch engagiert. Häufig jedoch, meiner Erfahrung nach sogar in den meisten Fällen im queeren Aktivismus, wird mit dem Begriff des Privilegs wie mit einer Punktetabelle verfahren. Privilegien reflektieren, check your privilege, wie die große Aufgabe im queeren Aktivismus lautet, bedeutet dann nicht wirklich Reflexion, sondern schlechtes Gewissen. Mit einem Schuldgefühl zur Grundlage jedoch lässt sich keine gute Politik betreiben und besonders deutlich wird das in den entschuldigenden Gesten derer, die angeblich zu privilegiert sind. Und dabei handelt es sich in meinen Augen eben nicht um eine Reflexion. In diesem soll ich gleich mal fertig werden? Na, so 10? So.
Das geht sich aus.
Geht sich aus, das ist schön. In diesem Politikverständnis, in dem besonders der Privilegienbegriff inflationär gebraucht wird, äußert sich eine Politik des Defizits, in der das letzte Argument lautet, dass man verletzt ist. Setzt man diesen aktivistischen Ansatz in der politischen Auseinandersetzung ein, macht man sich jedoch grundsätzlich abhängig vom Gegenüber, davon abhängig, wie das Gegenüber reagiert, ob man anerkannt wird und ob man toleriert wird von denen vor einem. Und man vergisst die darüber hinausgehenden Forderungen, die politisch gestellt werden müssten. Politisch bringt man sich damit in eine schwierige Lage, wenn es nur darum geht, ob das Gegenüber einen nun anerkennt oder nicht. Es sollte also nicht darum gehen, ob ein Konservativer mich liebt oder nicht. Stattdessen muss es darum gehen, dass auch der Hass dieses Konservativen, der sich als Angst oder Bauchgefühl schlecht tarnt, bekämpft werden muss. Die Politik des Defizits demgegenüber konzentriert sich auf die eigene Kränkung, ohne diese Kränkung loslassen zu können. Und der Gegenentwurf zu dieser Form von queerem Aktivismus lautet selbstverständlich nicht Happy Pride oder die Durchsetzung der Haltung, dass man halt alles gut finden, mit allem zufrieden sein soll, so wie es ist. Eine kritische Identitätspolitik, für die ich plädiere, bedeutet selbstverständlich, dass sich diejenigen, die Diskriminierung erfahren haben, auch artikulieren müssen. Diesen Erfahrungen muss mit Empathie begegnet werden, statt aus ihr eine Liste von Regularien abzuleiten, die angeblich eine angenehmere Umgebung schaffen, am Ende aber nur Verbot, Sanktionen, schlechtes Gewissen bedeuten. Wird die Emotion zum letzten Argument in der politischen Auseinandersetzung, bringt sich eine Sexualpolitik in eine gefährliche Situation. Eine einseitige Politik des Gefühls, wie sie das in meinen Augen ist, passt jedoch zu unserer Zeit. Jetzt für Deutschland gesprochen, wird von CSU bis Linkspartei, also von rechts bis links, mit der sogenannten Angst der Bevölkerung Politik gemacht, was in meinen Augen eine Lüge der Emotion ist und nicht eine Politik der Emotion eigentlich. Dabei handelt es sich nämlich nicht wirklich um Angst, etwa vor Flüchtlingen, sondern um Hass. Und diesen Hass kann man psychologisch auf individueller Ebene zu verstehen suchen, doch muss man sich politisch gegen ihn stellen, statt ihn indirekt zu rechtfertigen. Ich komme jetzt tatsächlich gleich zum Ende. So schreibt Martin Dannecker, es wird eine Angst vor Fremden und anderen geschürt und als gerechtfertigt dargestellt. Und der darauf aufbauende Hass wird als legitim erklärt. Dem kann man nicht nur mit individueller Bewusstwerdung begegnen. Die Irritation kann man anerkennen. Wenn daraus aber Hass gegenüber Menschen abgeleitet wird, hat das keine legitime Grundlage. Der Hass muss vielmehr delegitimiert werden. Statt einer Politik des Defizits braucht es eine Kritik, die auf Veränderung und gegen das Unrecht zielt, sich nicht von den Zuständen bannen und im Kreise herumführen lässt. Eine Identitätskritik sollte also nicht auf diejenigen zielen, die sich versuchen, mit einer Identität oder glauben, eine Identität zu haben, sich an den Rändern der Identität festzuhalten versuchen. Die Kritik muss vielmehr auf die Vorstellung von Identität gerichtet sein, mit der sich die Subjekte nie vollständig identifizieren können. Diese würde eine Kritik der Identität beinhalten, mit der Queer eigentlich in den 90er Jahren mal angetreten ist, für die aber auch schon die Schwulen-, Lesben- und Frauenbewegung in den 70er Jahren plädierte. Eine kritische Identitätspolitik darf die Subjekte nicht übergehen, auch wenn dies aktivistisch bequemer ist, da man so schneller einen Feind im eigenen Kollektiv zur Hand hat. Identität und Community müssten dann nicht platt abgelehnt oder befürwortet werden und die Artikulation diskriminierter Personen wäre grundlegend, und die Aussagen aller Personen zugleich kritisch zu hinterfragen. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass es keinen Ansatz gibt, der jedes Detail des Zwischenmenschlichen vorbestimmen kann, ohne sich autoritär auszuwirken. Zwar mag es im ersten Moment unbefriedigend wirken, weil man also immer einen Ansatz will, den man dann ausführen kann und dann wird die Welt gut, diesen Ansatz gibt es aber schlicht und ergreifend nicht. Und damit muss man sich ein Stück weit zufrieden geben. Durch zwanghaftes Harmonisieren in den Debatten und die Erhebung einer politischen Haltung zu einer Art Religion ist jedenfalls nichts zu erreichen, außer Regression. Und zu einer kritischen Identitätspolitik, für die ich plädiere, würde gehören zu diskutieren, sich auseinanderzusetzen und tatsächlich zu reflektieren, sich als andere jeweils anders sein lassen zu können und im Austausch Meinungen nicht einfach neben Meinungen stehen zu lassen, sondern für eine Wahrheit, für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen und zu streiten. Damit erst würde wahre Toleranz und Empathie möglich gemacht, mit einer Sexualpolitik, in der das Subjekt, seine Lust und sein Glück im Mittelpunkt stehen. Vielen Dank.
Danke.
Termitinitus.org